Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Warum hast du uns das angetan? Warum hast du dich eingemischt? Warum? Vorher war alles besser und jetzt? Es ist nicht leicht, solche Fragen auszuhalten. Vor allem dann nicht, wenn sich alle Beteiligten in einer schier ausweglosen Lage befinden. Mussten Sie sich schon mal solche Fragen anhören? Kurz nach dem Auszug aus Ägypten muss Mose sich genau solche Fragen gefallen lassen. Hätte Gott nicht vorher mit ihm gesprochen, dann aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal herzlich willkommen zu Glaubengeschichten. Schön, dass Sie sich auf diese jahrtausende alten Geschichten einlassen, dass Sie mitdenken, mitfiebern. Und vor allem freue ich mich, dass Sie Kraft schöpfen aus diesen Geschichten, dass Sie Gott persönlich im Alten Testament begegnen. In der letzten Episode sind wir an einem Punkt stehen geblieben, auf den das Volk Israel Jahrhunderte gewartet hat. Der Auszug aus Ägypten. Endlich war er da. In der Nacht hieß es, so, und jetzt brechen wir auf. Jetzt verlassen wir dieses Land. Jetzt werden wir alle gemeinsam der Freiheit entgegenziehen. Und genau an diesem Punkt steigen wir in der heutigen Episode ein. 2. Mose, Kapitel 13. Und dort ab Vers 17. 2. Mose 13, ab Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Es ist doch erstaunlich, wie sehr Gott auf das Volk eingeht. Wären sie aus Ägypten ausgezogen und dann unmittelbar Gegner begegnet, den Philistern, die sich ihnen in den Weg stellen, womöglich einen Kampf, einen Krieg, dann sagt Gott, das Volk, das wird es nicht packen. Die werden sagen, nein, das ist zu viel für uns. Wir werden zurückkehren, zurück nach Ägypten. Und ich habe mir gedacht, obwohl sie ja all das erlebt haben, was sie erlebt haben, 10 Plagen, Wunder, Dinge, die die Menschheit vorher noch nie erlebt hat. Hätte das nicht gereicht, damit sie, wenn sie aus Ägypten ausziehen, einem Gegner begegnen und sich diesem Gegner stellen, aber offenbar nicht. Offenbar nicht. Und das ist ja auch verständlich. Wenn man das durchgemacht hat über Jahrhunderte, was das Volk in diesem Land erlebt hat, und dann so diese Kraft aufbringt zu sagen, okay, wir vertrauen diesem Gott und lassen uns auf sein Versprechen ein, dass er uns in ein Land bringt, wo wir Frieden haben. Wenn sie schon diese Kraft aufbringen, diesen Schritt zu machen, alles hinter sich zu lassen, und dann zu gehen und dann einem Gegner zu begegnen, dann sagt Gott, nein, das wird nicht möglich sein, das will ich nicht machen. Lieber sie gehen einen Umweg, aber dafür haben sie keinen Gegner. Und so ziehen sie eben nicht den kurzen Weg, sondern machen sich auf den Wüstenweg zum Schilfmeer. Vers 19. Mose aber nahm die Gebeine Josef mit sich. Denn dieser hatte die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen, Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Josef, kurz bevor er starb, am Ende des ersten Buches der Bibel, 1. Mose, Kapitel 50. Kurz bevor er stirbt, lässt er nochmal 1. Mose 50, dort Vers 24, heißt es, und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun, Gott wird euch aber heimsuchen, wird euch besuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israel schwören und sprach, hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Er war einer, der Jahrzehnte zuvor gesagt hat, der Tag wird kommen. Auch wenn nichts nach dem aussieht. Auch wenn ihr denkt, dass alles so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch wenn wir die Hoffnung verloren haben. Gott wird kommen. Und wenn dieser Tag kommt, dann will ich mit euch mitziehen. Dann will ich mit euch zurück in das Land unserer Väter. Und das machen sie. Genau das machen sie. Mose lässt die Gebeine Josefs mitnehmen. Er zieht mit zurück in das Land Kanaan. Vers 20. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her. Das finde ich so schön. Also Gott lässt sie nicht alleine den Weg gehen. In der Nacht, bevor sie ausgezogen sind, 2. Mose Kapitel 12, Vers 42, da ist es auch so etwas Schönes. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. In der Nacht vor dem Auszug wacht Gott. Er passt auf, er ist mit dabei, er fühlt mit, er denkt mit. Er ist nicht einfach mit etwas anderem beschäftigt, sondern das ist das, wo er ist. Und beim Aufzug aus Ägypten genau dasselbe. Und der Herr ging mit ihnen mit. Sie sind nicht alleine auf ihrem Weg. Vers 21. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Eine Wolkensäule bei Tag, die vor dem Volk herzieht, und bei Nacht eine Feuersäule. Keiner von uns hat sowas erlebt. Ist auch fast unvorstellbar, was ein riesiges Feuer über dem Volk, vor dem Volk, das vor dem Volk herzieht, ihnen leuchtet in der Nacht. Sie sind Tag und Nacht unterwegs. Und dann wieder dieses Fürsorgliche, diese Nähe Gottes. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pihahirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Vor Baal Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken: Sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber als ich so für mich diese Geschichte las, dachte ich mir, oh nein, bitte nicht schon wieder der Pharao. Ich dachte, die Sache ist vorbei, aus. Das haben sie hinter sich gelassen. Sie sind jetzt draußen aus Ägypten. Bitte nicht von der Vergangenheit eingeholt werden. Der Pharao soll sich doch jetzt um seine Sachen kümmern und sich keine Gedanken mehr über das Volk machen. Nein, warum der Pharao? Warum der Pharao? Er soll sich doch bitte um seine Dinge kümmern. Sie irren ziellos im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Vers 4. Dann will ich das Herz des Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Darauf will ich mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Nicht nur, dass der Pharao über das Volk sich Gedanken macht und sich überlegt, hey, sie ziehen einfach so hin und her, sieht alles ein bisschen plan und ziellos aus. Da muss ich doch was machen. Jetzt scheint Gott auch noch mit beteiligt zu sein. Er will es drauf anlegen. Es ist seine Absicht, dass der Pharao dem Volk nachjagt. Dass er sich auf den Weg macht, ihnen hinterher. Wenn Sie die letzten 8, 9 Episoden verfolgt haben, dann werden Sie sich daran erinnern, dass wir öfter an so eine Stelle gekommen sind, von der es hieß, dass Gott das Herz des Pharao verstockt. Dann wiederum gab es andere Stellen, wo wir gelesen haben, dass der Pharao selbst sein Herz verstockt hat, beziehungsweise dass einfach nur sein Herz verstockt blieb. Das sind immer schwierige Texte, weil man so das Gefühl hat, dass der Pharao seinen eigenen Willen verliert. Gott ist es, der den Pharao dazu zwingt, dass er dem Volk nachjagt. Es ist nicht der Pharao, der selbst entscheidet. Was ich für mich, wenn ich an diesen Stellen mache, ist immer wieder zurückzukehren und mir den ersten Text oder die erste Stelle anzuschauen, wo das erwähnt wird. Und zwar in 2. Mose Kapitel 3. Das ist das Gespräch zwischen Gott und Mose, als Gott Mose am brennenden Dornbusch begegnet. Da sagt Gott zum ersten Mal Mose, dass er nach Ägypten zurückgehen soll, dass er mit den Ältesten reden soll, dass er mit dem Pharao reden soll. Und da sagt Gott Folgendes über den Pharao. 2. Mose 3, Vers 19. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Da ist nichts davon die Rede, dass Gott den Pharao in irgendeiner Form zwingt, das Volk nicht ziehen zu lassen, sondern nein, es ist der Pharao selber. Er will das Volk nicht ziehen lassen, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Vers 20, deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Später dann in Kapitel 4, Vers 21, nee, doch 21, zweiter Teil, dann kommt zum ersten Mal so die Formulierung, und ich will sein Herz, also das Herz des Pharao, verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Da auf einmal hört es sich wieder so an, als sei Gott derjenige, der den Pharao dazu bringt, das Volk nicht ziehen zu lassen. Und in dieser Spannung zwischen dem Handeln des Pharao und dem Handeln des Mose, dem Handeln Gottes, da spielt sich die ganze Geschichte ab. Wenn wir noch ein paar Verse zuvor lesen, und zwar in 2. Mose, Kapitel 3, als Gott Mose begegnet, da sagt er zu ihm Folgendes. 2. Mose 3, und dort ab Vers 7. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten. Und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und jetzt Vers 8. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. So, das sagt erstmal Gott über sich. Ich habe die Schmerzen meines Volkes gesehen und ich bin herabgekommen, um das Volk aus Ägypten herauszuführen. Dann sagt er aber in Vers 10 zu Mose, also 2. Mose 3, Vers 10, nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Und da ist wieder diese Spannung. Wie beim Pharao. Einerseits der Wille Gottes und seine Absicht, etwas zu tun, nämlich dass er herabgekommen ist, um das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und andererseits das Handeln des Menschen, dass Gott zu Mose sagt, hey, ich schicke dich nach Ägypten, du sollst das Volk herausführen. Das heißt, Gott hat seinen Willen und der Mensch hat seinen Willen. Mose kann sich entscheiden, ob er da mitmacht oder nicht. Und genauso erleben wir auch den Pharao. Er hat seinen Willen, er will das Volk nicht ausziehen lassen. Aber Gott hat auch seinen Willen, hat auch seinen Plan, hat auch seine Absicht. Und seine Absicht ist in diesem Fall, dass der Pharao durchaus Israel nachjagt. Ja, die Absicht Gottes ist, der Pharao soll kommen. Und das ist etwas, was Gott jetzt Mose anvertraut. Er sagt ihm das. Und indem er ihm das sagt, weil wir so ganz nah an Mose und seinem Gespräch mit Gott immer dran sind, erfahren wir es als Leser auch. Fast so, als würde der Autor uns sagen, hier geschieht jetzt nicht irgendetwas Zufälliges, etwas, was Gott nicht will oder was nicht in seiner Absicht ist. Ganz im Gegenteil, Gott will, dass der Pharao dem Volk nachjagt. Er soll es machen. Und zwar warum? Damit Gott sich an dem Pharao und an seinem gesamten Heeresmacht verherrlichen kann und die Ägypter erkennen, dass er Gott ist. Das ist wiederum etwas, was Gott von Anfang an sich gewünscht hat. Dass sowohl Israel als auch die Ägypter, sie alle sollen erkennen, dass er Gott ist, dass ihm die Erde gehört, dass er derjenige ist, der angebetet wird, dass er der Schöpfer ist, dass er der Erretter ist. Und bis zum Schluss ringt Gott um das Volk der Ägypter, dass sie das erkennen. Und wenn das jetzt nochmal eine Chance ist, dann lässt sich Gott darauf ein, beziehungsweise Gott will, dass das geschieht. Vers 5. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Da merken wir so, jetzt nimmt uns der Autor mit in die Perspektive des Königs und seiner Hofbeamten und er ist es, der sich sagt, was haben wir da gemacht? Was haben wir da gemacht? Sein Herz wendet sich. Er trifft seine Entscheidung und sagt, Vers 6, so ließ er denn seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Vers 8, Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. Da ist es jetzt wieder, da wird es wieder erwähnt. Hier passiert nichts, ohne dass Gott es eigentlich will. Aber es ist die Entscheidung des Pharao. Das ist ein Geheimnis, das ist etwas, was wir als Menschen sehr schwer nachvollziehen können, wie Gottes Wille und seine Absicht sich erfüllen, obwohl Menschen frei sind und eine freie Entscheidung haben, damit sie für sich auswählen, was sie tun wollen oder was nicht. Und so haben wir ja Gott von Anfang an erlebt, als jemand, der schafft, der Menschen erschafft, damit Menschen leben können, damit Menschen handeln können, damit Menschen, wie es in 1. Mose Kapitel 2 steht, dass sie bebauen und bewahren können. Es ist nicht etwas, was Gott ihnen vorgibt, sondern der Mensch entscheidet, aber sein Wille geschieht in dem Willen des Menschen. Und dieses Geheimnis wird zumindest hier nicht aufgelöst, aber wir als Leser spüren jetzt oder erfahren zum zweiten Mal, dass Gott es will. Es ist seine Absicht, dass das Volk Israel in diese Situation hineinkommt, dass der Pharao dem Volk nachjagt. Vers 9, so jagten ihnen denn die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pihahiroth vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Das muss doch ein Augenblick gewesen sein, oder? Hat das Volk bis zu dem Augenblick gewusst, dass die Ägypter kommen werden? Gott sagt es erstmal ja nur Mose. Wir als Leser, wir erfahren es. Wir erfahren es, weil wir, wie gesagt, so ganz nah dran sind. Das alles mitverfolgen können, was Gott dem Mose sagt, was Mose Gott sagt. Und so wissen wir auch, die Ägypter kommen, aber das Volk Israel, wahrscheinlich haben die meisten von ihnen gedacht, oder wenn nicht alle, so, das war's. Wir sind durch, wir sind raus. Die Zukunft liegt vor uns. Die Vergangenheit können wir getrost hinter uns lassen. Und dann erheben sie ihren Blick und sie sehen die Ägypter, wie sie hinter ihnen herziehen. Vers 10, zweiter Teil, da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Kein Wunder, was sollen sie denn sonst machen? Außer zum Herrn schreien? Da sind sie wieder, die Ägypter. Da sind sie wieder, ganz nah dran. Und dann auch noch kampfgerüstet. Die besten, die auserlesenen Kämpfer. Vers 11, und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Da sind sie, diese schwierigen Fragen. Wie soll man die denn aushalten? Wie soll denn Mose sowas aushalten? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist es nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und jetzt bricht es so aus diesem Volk raus. Eigentlich wollen wir gar nicht weg. Wir wollten gar nicht weg. Du hast nicht von uns abgelassen. Du wolltest, dass wir ausziehen. Wir wollten in Ägypten bleiben. Wozu sollen wir denn hier in der Wüste sterben? Ist das bessere Los? Nicht besser in Ägypten zu leben und okay, dort zu dienen als Sklave, aber wenigstens am Leben, als in der Wüste zu sterben? Mose, warum hast du uns das angetan? Und als ich so für mich den Text las, habe ich mir gedacht, wenn Gott mit Mose nicht geredet hätte, wenn er ihm vorher nicht gesagt hätte, pass auf, der Pharao wird kommen. Aber es ist okay, wenn er kommt. Das ist auch mein Wille. Es ist nicht nur sein Wille. Es ist auch mein Wille, dass er kommt. Es ist in Ordnung für mich. Es ist okay. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und wenn das Volk dir solche Fragen an den Kopf wirft, dann verzage nicht, dann werde nicht verunsichert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde. Ich wäre an diesen Fragen zerbrochen. oder einfach selbst ausgerastet und ihnen Vorwürfe entgegengeworfen. Ja, wisst ihr denn nicht, was ich alles für euch getan habe, was ich zurückgelassen habe, welche Ängste ich ausgestanden habe, was ich alles durchgemacht habe, damit ihr jetzt draußen seid und jetzt das? Warum hast du uns das angetan, Mose? Lieber wären wir in Ägypten geblieben. Ist es wirklich so? Ihr habt doch zu Gott geschrien. Ihr wolltet doch da weg, nicht ich. Ich war gar nicht mehr in Ägypten. Ich bin zurückgekommen wegen euch. Aber Mose sagt das nicht, Vers 13, sondern Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er heute über euch bringen wird. Welch eine Ruhe. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. So, für mich habe ich jetzt da so eine tiefe Ruhe, auch eine Gewissheit, die so durch Mose durchspricht. Fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist natürlich nicht leicht, auch so einen Satz zu sagen, wenn man am Meer ist, das Meer vor sich und wenn man hinter sich die Ägypter kommen sieht. Und die werden sicherlich nicht glücklich sein und sagen, ach, schön, dass wir uns wieder sehen. Haha, lange nicht mehr gesehen. Ist es nicht klasse? Ach, lass uns doch feiern gemeinsam. Das werden sie sicherlich nicht als Absicht haben. Dennoch, als ich so die Geschichte las, habe ich mich gefragt, interessant, also wir haben doch gerade gelesen in 2. Mose 13, Vers 17, dass Gott das Volk nicht durch das Land der Philister führen will, weil dort Gegner sind. Weil dort Gegner auf sie warten und er will nicht, dass sie es ihnen gereut und dass sie nach Ägypten zurückkehren. Und jetzt bringt er das Volk genau doch in solch eine Situation, oder? Es sind ja auch Gegner da. Gleich werden die Gegner da sein. Aber der Unterschied ist wahrscheinlich, so lese ich zumindest diese Geschichte, dass Gott sagt, es ist nicht an euch zu kämpfen. Ihr sollt nicht kämpfen, sondern Mose sagt zu ihnen, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr werdet aber ganz still sein. Ihr werdet erleben, dass ihr nicht zu kämpfen braucht, sondern dass Gott diesen Kampf für euch kämpfen wird. Vers 15. Der Herr aber sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Da war ich völlig überrascht. Also mit diesem Satz, mit dieser Frage habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte noch so, Mose ist so ganz ruhig, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Ich habe so diesen ganz ruhigen und besonnenen und gelassenen Mose vor Augen gehabt. Und jetzt lese ich von Gott, der Mose sagt, was schreist du zu mir? Also offenbar war wahrscheinlich Mose vor dem Volk recht ruhig. Aber Gott gegenüber hat er gesagt, was soll das, Herr? Und Gott sagt zu ihm, hey, du brauchst nicht zu schreien, schrei mich nicht an. Befiehl den Söhnen Israel, dass sie aufbrechen. Ja, wohin, habe ich mir gedacht. Das Meer liegt vor ihnen, wo sollen sie denn hin? Was heißt hier, befiehl dem Volk, dass sie aufbrechen? Du aber, also Mose, erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Bitte, das Meer spalten? Hä? Strecke deinen Stab aus über das Meer und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Wie soll ich das Meer spalten mit meinem Stab? Klar, das mache ich ja jede Woche einmal, so ein Meer spalten. Ich weiß nicht, was Gott hier von Mose verlangt. Strecke deinen Stab aus und spalte das Meer, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Ich jedoch, sagt Gott von sich, ich jedoch, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken. Da kommt es wieder. Gott führt seine Absicht aus, sodass sie hinter ihnen herkommen und ich will mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und Reitern. Und ich frage mich, Wahrscheinlich dieselbe Frage, die sich Mose auch gefragt hat. Was heißt denn hier verherrlichen? Was meinst du, Gott, du willst dich verherrlichen? Was heißt das Meer zu spalten? Wie sich verherrlichen? Was heißt, brechen wir auf? Wo sollen wir denn hin? Das Meer spalten und durch das Meer hindurch? Geht denn sowas? Ist denn sowas möglich? Und da sind wir wohl an diesem Punkt. Nein, es ist nicht möglich. Man kann als Mensch nicht ein Meer spalten. Wie soll man denn auch? Aber das ist wohl dann die Erfüllung dieses Wortes. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet stille sein. Vers 19. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf und trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und die wurden dort Gewölk und Finsternis, und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Der Engel Gottes, der sich zwischen den Ägyptern und zwischen den Israeliten stellt, die Wolke zwischen ihnen und den Ägyptern, sodass sie ihnen die ganze Nacht nicht näher kommen können. Vers 21, und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land, und das Wasser und die Wasser teilten sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zu rechten und zu linken. Unfassbar. Hier geschieht das Unfassbare, das aus unserer Sicht Unmögliche, Unvorstellbare, dass sich die Wasser teilen und die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Und auf beiden Seiten Wasser. Vers 23, die Ägypter aber jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten in das Meer hinein. Und ich habe mich gefragt, die sind schon mutig, oder? Ich meine, sowas geschieht ja nicht jeden Tag. Man ist sich dessen bewusst, der Pharao und seine Leute waren sich dessen bewusst, dass hier etwas Übernatürliches passiert. Dass sie es mit etwas zu tun haben, was nicht menschlich ist, sondern göttlich. Dass hier ein Wunder geschieht. Ein Wunder vollzieht sich vor ihren Augen. Und die Frage ist, werden sie an diesem Wunder teilhaben? Werden sie dieses Wunder für sich in Anspruch nehmen? So nach dem Motto, naja, wenn Gott das Meer für die Israeliten teilt, dann werden wir einfach uns darauf einlassen und ihnen hinterhergehen. Einfach so. Das Wunder für uns beanspruchen. Das Wasser wird auch für uns wohl halten, wenn es für die Israeliten hält. Aber ist das denn ein Gedanke, der gerechtfertigt ist? Ist es Mut oder ist es eher Wahn oder Unverschämtheit, dass die Ägypter ihnen einfach nachjagen mit ihren Pferden und Streitwagen und den Reitern? Vers 24, und es geschah in der Zeit der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter herab und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Dann stieß er die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorankommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Vers 26, der Herr aber sprach zu Mose, und an dieser Stelle werden wir die Geschichte anhalten. Und ich weiß, es ist eine Stelle, an der man normalerweise so eine Geschichte nicht anhält. Aber bitte nicht ohne mich weiterlesen, nein, sondern warten Sie bis zum nächsten Mal, sodass wir an diesem Punkt, genau an diesem Punkt ansetzen und schauen, was passiert. Was wird mit den Ägyptern geschehen? Jetzt sind sie in dem Moment, dass sie verstehen oder ihnen bewusst wird, Gott kämpft für Israel, aber gegen die Ägypter. Man könnte eigentlich sagen, mach mal mir, das ist aber viel zu spät, Freunde. Aber ich will nichts hier vorwegnehmen. Wie gesagt, wir halten diese Geschichte an. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Lesen. Gottes Segen Ihnen.